Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Ute Reckers am Mikrofon einen schönen guten Tag wünsche ich. Die Europawahl im Juni hat es gezeigt. In vielen Ländern sind rechte und rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch. Und das auch bei jungen Wählern und Wählerinnen. In Deutschland wurde die AfD vor allem von jungen Männern gewählt. Im Vergleich zur Europawahl vor 5 Jahren stieg der Anteil der männlichen AfD-Wähler unter 25 Jahren um 14 Prozentpunkte, der der Frauen um 7. Dazu passen Berichte vom Jahresbeginn, wonach laut Wahl- und Meinungsforschern weltweit Jungen und junge Männer sich politisch immer weiter nach rechts orientieren, Mädchen und junge Frauen eher weiter nach links. Hören wir mal rein, was Männer dazu zu sagen haben.
Ich finde mittlerweile, viele Parteien sprechen generell Minderheiten an, im Sinne von Frauen. Ist ja keine Minderheit, aber sprechen häufig Frauen an. Darauf wird sehr, sehr viel Wert gelegt und nicht mehr wirklich darauf auf die einzelne Bevölkerungsgruppe, zum Beispiel junge Männer, junge heranwachsende Männer, auf die Ängste einzugehen, auf die Sorgen.
Wenn man damit Frauen einfach im Allgemeinen redet, kann das mal ganz schnell in die Richtung gehen, dass man halt mundtot in seiner Meinung gemacht wird, einfach weil es halt denen nicht passt.
Früher ging es halt eher darum, wirklich Gleichberechtigung für Männer und Frauen zu schaffen. Und mittlerweile ist es eher, wie drücke ich Männern noch ein bisschen mehr rein und wie kann ich da doch noch ein bisschen nachtreten. Das ist halt nicht mehr das, worum es mal ging, habe ich das Gefühl. Und Feministen momentan sind einfach wie Linksradikale, nur ein bisschen nerviger.
Steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale, echte Männer sind Patrioten.
Ja, die letzte Aussage stammt aus einem TikTok-Video des AfD-Politikers Maximilian Krah, das für viel Aufregung gesorgt hat. Nun mag eine rechte oder konservative Gesinnung innerhalb unserer Demokratie kein Problem sein, eine rechtsextreme ist es aber schon. Jung, männlich, rechtsextrem. Brauchen wir ein neues Männerbild? Das ist das Thema dieser Streitkultur. Brauchen wir ein Männerbild, das die Männer zurückholt in die gesellschaftliche Mitte? Zu Gast sind zwei, die journalistisch und als Buchautoren tätig sind. Einmal Sheila Bechtschat. Sie ist Journalistin, Verlegerin und Autorin des Buches Söhne großziehen als Feministin. Herzlich willkommen nach Berlin, Frau Bechtschat.
Hallo.
Und aus München zugeschaltet ist Tobias Haberl. Er ist Autor beim SZ-Magazin und hat vor 2 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Der gekränkte Mann. Hallo nach München, Herr Haberl.
Hallo.
Zunächst mal die Frage an Sie, Sheila Bechtschat in Berlin. Angesichts der Wahlerfolge extrem rechter Parteien bei der EU-Wahl, gerade bei jungen Männern, brauchen wir ein neues Männerbild?
Dem würde ich natürlich sehr zustimmen und auch den O-Tönen, die ich vorher gehört habe, da ist natürlich vieles dabei, dem ich mit Blick auf meine Söhne zumindest ein Verständnis entgegenbringen kann. Aber Schuld an diesem Gefühl ist nicht, dass die Frauen so viel bevorteilt wurden und die Frauen im Grunde genommen so in den Vorsprung gekommen sind, sondern dass wir die Männer natürlich tatsächlich vernachlässigt haben. Und da würde ich sagen, da braucht es nicht ein neues Männerbild, da bräuchte es tatsächlich dieselbe Aufmerksamkeit, die wir Mädchen und Frauen geschenkt haben, auch für die Männer, die gleiche Freiheit, sich zu erkunden, die gleiche Freiheit, Männlichkeitsbilder in ganz vielen Facetten auch auszuprobieren. Ich empfinde da eine sehr große Starre. Aber was mir wirklich, wirklich wichtig ist, es ist natürlich auch eine Aufforderung an die Männer, sich selber natürlich als Teil dieser Gesellschaft zu sehen. Also sie müssen sich ja auch selber fragen, was ist denn jetzt eigentlich genau meine Rolle? Wie finde ich in diese Rolle, die sich ja offensichtlich verändert hat, diese Realität? Wie finde ich mich da ein? Das ist ein aktiver Part, der da von Männern aus meiner Sicht gefordert ist. Also wo ich gar nicht zustimmen kann, ist in dieser Haltung zu sagen, es muss jetzt ein Angebot geschaffen werden. Man kann als Mann sich weiter zurücklehnen und darauf warten, wann es einem dann jetzt wieder passt, mitzumachen. Ich glaube, dafür sind die Zeiten viel zu dringend. Wir brauchen die Kooperation von allen. Wir brauchen wieder das Zusammenfinden von allen. Und da geht es eigentlich nicht, dass Leute sich immer weiter zurückziehen in dieses Beleidigtsein, sondern wirklich aktiv gehen in diese Rolle des, was ist mein Part? Und auch wenn mir etwas nicht passt, wie kann ich es denn verändern?
Dankeschön, Sheila Bechtschat. Tobias Haberl, Journalist aus München. Was sagen Sie angesichts dieser Wahlergebnisse? Brauchen wir ein neues Männerbild?
Also ich würde sagen, nein, wir brauchen kein neues Männerbild. nicht, weil ich die Aussage von Maximilian Krah unterstütze, um Gottes Willen, sondern ich muss sagen, ich werde immer ein bisschen skeptisch bei dem Begriff Männerbild schon. Ich bin jetzt 48 Jahre, ich habe etliche Männerbilder erlebt, die durchs Dorf gehetzt wurden. Mal ist der androgyne Mann gefragt, dann ist der verwegene Mann gefragt, mal ist der weiche, fürsorgliche, verständnisvolle Mann gefragt, dann sind auf einmal wieder Helden gefragt. Also meiner Erfahrung nach sind das eher oft so popkulturelle Projektionsflächen, die von der Modeindustrie, von den Medien, auch von Männermagazinen instrumentalisiert werden, um in letzter Konsequenz den Umsatz zu steigern. Die Wahrheit ist doch, es gibt viel mehr als traditionelle Männlichkeit auf der einen und eine moderne, fürsorgliche, vielleicht sogar woke Männlichkeit auf der anderen Seite. Es gibt ganz, ganz viele Männlichkeiten. Es liegt relativ klar auf der Hand, wie ein guter Mann zu sein hat, nämlich ein guter Mensch, empathisch, verantwortungsbewusst, fürsorglich, sich seiner Männlichkeit bewusst. Und mein wichtigster Punkt aber, warum ich sage, Männerbilder verordnen oder zu etablieren, geht eigentlich in die falsche Richtung. Meiner Meinung nach ist das in den letzten Jahren versucht worden. Also traditionelle Männlichkeit wurde schlecht gemacht, wurde veralbert, wurde kritisiert von Seiten des Feminismus und es wurde in Werbung, in den sozialen Medien, wurde der moderne Mann, der sich vielleicht die Fingernägel lackiert oder der mit dem E-Bike zum Biomarkt radelt, also sozusagen der urbane Mann, der sich absetzt davon, wie unsere Väter und Großväter im Patriarchat, wie Feldherren durchs Leben gelaufen sind, der wurde ja propagiert. Und anscheinend hat es nicht funktioniert, weil sonst säßen wir jetzt nicht zusammen und würden über dieses Thema reden, dass so viele junge Männer eine rechtsextreme Partei wählen. Ich glaube, sowas wie Männlichkeit lässt sich eben nicht politisch verordnen, sondern es ist was, wo man über viele Jahre durch Erziehung, Bildung dafür sorgen muss, dass Männer selbstsichere, souveräne Menschen werden.
Herr Habel, was glauben Sie denn, macht denn AfD-Politiker wie Maximilian Krah mit seinen Männerbotschaften so erfolgreich?
Das ist raffiniertes Online-Marketing, was vor allem die AfD oder in dem speziellen Fall Maximilian Krah macht. Die Situation von jungen Menschen, jetzt mal Männer und Frauen, ist im Moment problematisch. Es gab im letzten Jahr eine Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung, nach der 74% der 16- bis 30-Jährigen sehr beunruhigt sind, was die Verhältnisse in Deutschland betrifft. Corona spielt damit rein, die Kriegserfahrung, Inflation, Jobaussichten. Ich glaube, dass die Situation von Männern besonders kompliziert ist, von jungen Männern, weil sie in den letzten Jahren eigentlich eine systematische Abwertung erfahren haben. Also ich finde, dass der Feminismus in seinen Parolen teilweise zu weit gegangen ist. Grundsätzlich unterstütze ich sozusagen Gleichberechtigung, die Selbstermächtigung von Frauen, selbstverständlich. Trotzdem wurden Männer teilweise pauschal abgewertet, diffamiert. Man hatte stellenweise den Eindruck, Männer machen alles falsch, sind Mängelwesen, sind die Geisterfahrer der modernen Gesellschaft. Ich glaube, das macht was mit jungen Männern. Ja? Frauen sind auf dem Vormarsch, vollkommen zu Recht. Mehr Frauen machen Abitur. Ich glaube, junge Männer sind verunsichert und rechte Parteien oder rechtsextreme Parteien, Entschuldigung, machen sich diese Verunsicherung zunutze mit emotionalisierenden, vereinfachenden Botschaften, holen sie auch in einer vielleicht sexuellen Unsicherheit ab. Ja, es gibt sehr stark die Verbindung von sexueller Unsicherheit und rechtsextremem Gedankengut. Also so, wenn du so und so bist, wenn du traditionell männlich bist, dann kannst du auch wieder sozusagen Frauen für dich beeindrucken und so weiter. Und die machen sich das zunutze und offensichtlich verfängt es.
Darf ich vielleicht da direkt darauf reagieren, weil ich finde das wirklich, wirklich interessant. Ich bin wirklich ganz, ganz dankbar für dieses Zusammentreffen, weil in dieser Beschreibung würde ich ja allem zustimmen. Ich schaue ja auf das Thema im Grunde genommen so ein bisschen durch die Augen meiner Söhne oder als Mutter meiner Söhne und ich sehe natürlich das alles. Und ich sehe natürlich auch diese große Verunsicherung. Ich sehe ja auch die große Ignoranz bis hin zu tatsächlich Feindseligkeit, die Teile des Feminismus Männern pauschal entgegengebracht hat. Jetzt würde ich immer natürlich hinzufügen, oft natürlich auch aus sehr gutem Grund, weil es ja nicht nur darum geht, zu betonen, dass es nicht alle Männer sind, die Frauen unterdrücken, marginalisieren, sondern dass es natürlich ein ganzes Buddytum gibt, das zum Beispiel ja auch dazu führt, dass Männer sich nicht aktiver zum Beispiel gegen Gewalt an Frauen stellen, dass es ein Thema ist, was Frauen alleine ausbaden müssen. Und trotzdem sehe ich das, dass es eine pauschale Verurteilung gibt. Nur was ich sehr, sehr problematisch finde, ist natürlich, dass man nicht in eine Art Opferideologie verfällt, die gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat. tun hat. Also wo man nur noch betont, wie schwer es Männer heutzutage haben, wie verunsichert sie sind, wenn die Realität natürlich ganz, ganz anders aussieht. Und der junge Mann hat zu Beginn gesagt, die Parteien bedienen nur noch die Minderheiten. Das ist ja natürlich irgendwie so überhaupt gar nicht richtig. Und es ist natürlich in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft genau wichtig, sich um die schwächeren Mitglieder der Gesellschaft zu kümmern, damit das Zusammenleben gemeinsam funktionieren kann. Und ich glaube, da sind natürlich so die Anhaltspunkte, dass aus dieser Erkenntnis, dass es diese Verunsicherung gibt, nicht gleich erfolgen kann, dass generell es jetzt ein neues Opfertum für Männer gibt. Und ich weiß noch ganz, ganz, ganz genau, als mein Sohn, mein zweiter Sohn, gerade frisch geboren war, da geschah in Amerika eines dieser Vorfälle, wo einer dieser sogenannten Incels, also der Männer, die von sich behaupten, sie sind unfreiwillig, kommen sie nicht mehr zu Sex und daran sind eigentlich auch die Frauen und es ist der Feminismus schuld, wo ein junger Mann ein Video hochgeladen hat, wo er sich eigentlich über alle Frauen beschwert hat, sie beschimpft hat, die ihn in seinem Leben schon abgewiesen haben und dann hat er das Video hochgeladen und ist losgegangen und hat 5 Menschen erschossen. Das sind natürlich so Dinge, die sich mir so einbrennen, dass aus der Kränkung heraus darf natürlich nicht die Befeuerung werden, dass man jetzt im Grunde genommen zu einem Rückschlag ausholen muss gegen Frauen, die ja auf dem Vormarsch sind. Aber natürlich sind wir da noch gar nicht am Ende angelangt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir überlegen können, wie kann mit dieser Betroffenheit, auch mit dieser großen pauschalen Verurteilung, die es definitiv gegenüber Männern gibt, wie können wir damit umgehen, ohne natürlich dann zu negieren, wie es tatsächlich um Minderheiten immer noch geht, wie es um Frauen bestellt ist, wie die Realität der Welt tatsächlich noch ist. Und das ist, glaube ich, die riesige Aufgabe, dass wir uns wirklich darum bemühen, da eine neue Erzählung zu schaffen für junge Männer wie meine Söhne.
Aber trotzdem, Frau Bechtert, das, was Herr Haber beschreibt, also diese Verunsicherung, die existiert ja. Also jetzt erstmal wertfrei. Die kann man ja berechtigt finden oder nicht. Wie kann man Feministin sein, ohne eine Opferhaltung oder eine Trotzreaktion bei den Männern hervorzurufen?
Ach so, jetzt andersrum. Also jetzt würde ich erstmal sagen, dass im Grunde genommen aus dieser Benachteiligung, und das ist halt eben, glaube ich, etwas, was man dann lernt, wenn man wirklich Benachteiligung erlebt hat, ist, dass man ja vor der Wahl steht, zu sagen, gehe ich jetzt in die Kränkung hinein, gehe ich jetzt in diese, wer ist alles schuld hinein, oder werde ich zu der Protagonistin, die gestaltet. Wir sehen ja gerade heute ganz viel Schreckliches auf der Welt. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass an den schlimmsten Orten der Welt, wo zum Beispiel die größte Frauenverachtung stattfindet, in der Islamischen Republik Iran, die Frauen eine demokratische Revolution anzetteln. In Belarus, wo ein Präsident Frauen als nicht fähig, Politik zu machen, erklärt hat, die Frauen die demokratische Bewegung anführen. Es sind ja auch Frauen, die die Klimabewegung anführen und so weiter und so fort. Und ich würde einfach sagen, wir sehen dann schon in der heutigen Zeit auch, wie mit dem großen Rückstand einer Benachteiligung auch umgegangen werden kann. Und wenn ich jetzt als Mann, also ich spreche wirklich sehr ungern für die Männer, aber was ich mir natürlich oft wünsche, ist so wirklich dieser Gedanken kann, was mache ich jetzt damit mit dieser neuen Realität, wo wir in eine neue Realität der Gleichstellung, nicht der neuen Dominanz kommen, sondern der Gleichstellung kommen. Was ist da jetzt genau mein neues Bild von mir selbst? Und ich finde es dann richtig, richtig gefährlich, davon zu sprechen, dass es dann nicht mehr so spaßig ist wie früher, weil es dann nicht mehr diese ganzen Genies gibt, die aber immer über die Stränge geschlagen haben, die dann Leute missbraucht haben und ihre Macht missbraucht haben und all dieses. Und jetzt müssen wir uns eben auf ein paar Zeiten einstellen, die so ein bisschen langweiliger, aber dafür auch fairer sind, einstellen. Das finde ich immer so ein Argument, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich möchte gerne in dieses Gemeinsame gehen. Was sind unsere gemeinsamen Antworten auf diese Fragen?
Okay, ich fasse jetzt mal zusammen. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Bechtert, dann wünschen Sie sich von den Männern raus aus der Opferrolle, raus auch so ein bisschen aus der Jammerhaltung, dass es nicht mehr so spaßig ist wie früher und sich selber neu einbringen in die Gesellschaft. Herr Haber, können Sie damit was anfangen und wie könnte das aussehen?
Ja, also grundlegend, glaube ich, muss man mal sagen, was das Grundproblem der ganzen Sache ist. Der gesellschaftliche Fortschritt wird von Frauen als Verheißung empfunden und von Männern und auch von jungen Männern als Bedrohung. Das ist, glaube ich, mal ein Grundproblem. Und wir sind ja in einer schizophrenen Situation, dass Frauen eigentlich immer noch in vielen Bereichen benachteiligt sind. Vorstände, Führungsebenen und so weiter sind immer noch sehr, sehr männlich besetzt. Und trotzdem reden wir jetzt schon drüber, dass es sozusagen Männer schlechter geht als Frauen, weil sie sozusagen den Verlust der Privilegien oder dieses Lebensgefühls, das sie vielleicht von ihrem Milieu oder von ihren Vätern kennen, weil sie das bedroht sehen. Ja? Und das ist ja eine total komplizierte Situation. Und ich verstehe, was Sie sagen, Frau Bechtstadt, wenn Sie sagen, das Gemeinsame betonen, das will ich auch, das Gegeneinander, auch das sich aus sicherer Entfernung im Internet anschreien und anpöbeln, das muss aufhören und wir müssen uns gemeinsam an einen Tisch setzen und über unsere Ängste und unsere Hoffnungen sprechen. Trotzdem ist es ja offensichtlich nicht so leicht, weil es gibt diese Männer nun mal. Es gibt Männer, die nicht so souverän sind. Es gibt Männer, die nicht so gebildet sind. Es gibt Männer, die sich schwer tun mit diesem Wandel. Ja, Frauen haben in den letzten Jahren enorm an Selbstbewusstsein genommen. Sie haben ihre Standards erhöht. Ja, man soll anders mit ihnen sprechen. Man soll sich nicht mehr breitbeinig hinsetzen. Man soll vielleicht sogar gendern. Manche Männer fühlen sich davon nicht bedroht, sondern sagen, ja klar, da mache ich mit, weil ich will eine ausbalancierte Gesellschaft. Andere Männer, die es vielleicht gar nicht böse meinen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt frauenfeindlich sind, aber die fühlen sich eher bedroht in ihrer Art zu leben, in der Vorstellung, was sie sich für ihr Leben ausgemalt haben. Und darum geht es ja, die zurückzuholen in die Mitte. Und die Frage ist, was kann man da konkret tun? Und ich glaube, ganz wichtig, dass von feministischer Seite keine Diffamierung, keine pauschale Abwertung von Männern, von weißen, mittelalten, jungen Männern stattfindet. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir über Gleichstellung, Gleichberechtigung reden, dass wirklich diese Bevorzugung von Frauen bei gleicher Qualifizierung wichtig ist. Ja, stellenweise ging das auch ein bisschen in die andere Richtung, wodurch Männer sich auch benachteiligt fühlen könnten. Und ich glaube, ganz wichtig ist eine ehrliche, aufrichtige Politik, die die Sorgen und Ängste dieser Männer, diese Ablösungsprozesse, dieser Veränderungsschmerz, der einfach da ist. Ja, man muss diese Männer dabei unterstützen. Man darf sie nicht vor den Kopf stoßen und vor allem, wenn wir ganz konkret über Politik sprechen, zum Beispiel Migrationspolitik, wenn die demokratischen Parteien Schwierigkeiten, die es da gibt, kleinreden oder unter den Teppich kehren, dann überlässt man das Feld den rechtsextremen Parteien, die dann unangenehme Wahrheiten aussprechen. Und dann gibt es Männer, die meinen vielleicht noch gar nicht böse, aber die sagen, naja, die sagen wenigstens, wie es ist. Weil man darf nicht vergessen, dass die jungen Männer auch eingeklemmt sind zwischen verschiedenen Männlichkeiten. Auf der einen Seite sollen sie modern, urban, fürsorglich, weich, Elternzeit. Und auf der anderen Seite kriegen sie schon von jungen Männern aus anderen Kulturkreisen auch so ein Macho-Gehabe, sage ich mal, immer noch vorgelebt und das verunsichert. Wo finde ich mich da als 18-, 19-, 20-jähriger Mann?
Aber Herr Haberl, da sind wir ja vielleicht doch bei einem neuen Männerbild, das Sie am Anfang nicht so gern wollten.
Naja,
vielleicht brauchen wir
Ich sage ja nicht, Männer sollen nicht anders werden, als sie jahrhundertelang waren. Ich sage nur, man kann das nicht verordnen. Weil Menschen wollen sich nichts aufoktroyieren lassen und sie wollen sich nicht ideologisch bevormunden lassen. Ich glaube, das sind langwierige, komplizierte Erziehungs-, Bildungsprozesse, Schulen, Universitäten, Familien, die junge Söhne zu anständigen, verantwortungsbewussten Männern und Menschen machen. Ich glaube nicht, dass man sowas mit Hashtags, Medienkampagnen, mit politischen Kampagnen verordnen kann.
Darf ich da nur was dazu sagen? Da würde ich Ihnen zustimmen. Und man braucht nur auf die EM zu gucken und zu sehen, was dort für Männlichkeitsbilder vorgelebt werden, die zum Teil im krassen Widerspruch stehen zu dem, was man eigentlich so propagiert, tatsächlich auch in den Schulen, wie Jungs heutzutage sein sollen. Das finde ich eigentlich immer einen riesigen Widerspruch. Und die Philosophin Susan Bordeaux nennt das diesen Double Bind der Männlichkeit, dass man einerseits immer wieder jetzt betont, nicht gewalttätig sein, liebevoll sein, mit einfühlsam sein, bitte, bitte gut zuhören und so weiter. Gleichzeitig senden wir komplett andere Männlichkeitsbilder aus, die wir zelebrieren und dann erzählen wir, dass es überhaupt gar keinen Widerspruch für Männer gibt. Und dass dann daraus eine Verwirrung entsteht, das ist absolut klar.
Frau Bechtstadt, wie fanden Sie es, als bei der Fußball-Europameisterschaft der Superstar und der Alpha-Mann Cristiano Ronaldo im Achtelfinale gegen Slowenien geweint hat, als er einen Elfmeter verschossen hat?
Also Cristiano Ronaldo ist für mich ein Phänomen, an dem ich mich jetzt auch an einem ganzen Gastbeitrag abgearbeitet habe, wo ich auch in die radikale Ehrlichkeit gehe und sage, er packt ja selbst mich. und auch merke, er bedient natürlich alles, was wir dort an Männlichkeitsbildern, auch an Dramen der Männlichkeit sehen. Der Gladiator, der da eben um des Sieges willen alles gibt und dann am Ende triumphiert und alles auch machen darf in diesem Moment des Triumphs. Ich glaube, beim Fußball ist eigentlich so ein bisschen das Problem, dass wir da eine Enklave geschaffen haben, wo wir sagen, da können Männer einfach noch so sein, wie sie eben sein wollen. Das ist ja auch manchmal schon so für Jungs, wenn sie aufwachsen, dass gesagt wird, naja, beim Sport dürfen sie ja dann immer noch wild sein. Und einerseits muss man in diese Bereiche gucken und Stichwort Ronaldo, da die Grenzen ziehen, was nicht in Ordnung ist und auch diese Idole zum Teil ja noch entthronen, zum Beispiel, wenn ihnen Vergewaltigungsvorwürfe gemacht werden. Gleichzeitig ist es doch ein absolutes Armutszeugnis, wenn wir sagen, es gibt noch einen kleinen Bereich, wo Jungs so sein können, wie sie sein wollen. Das finde ich wirklich, wirklich dramatisch für Jungs, wie meine Kinder. Und draußen sollen sie ganz anders sein. Da stimmen die Botschaften, die wir ihnen senden, einfach nicht überein. Wenn meine kleine Nichte um den Familientisch rennt und alle eigentlich so ein bisschen stört beim Essen, dann erfreuen wir uns an dem lebhaften Mädchen. Und wenn mein Sohn das macht, dann wird er rausgeschickt und wird eben zum Fußballspielen geschickt. Und da geht das doch schon los, dass wir einfach mit absolut zweierlei Maß im Moment auch auf die Geschlechter blicken, in einer Haltung, die in eine Ungerechtigkeit tatsächlich kippen kann dann.
Was könnten denn, ich gehe mal weg vom Männerbild, was könnten gute Vorbilder für Jungen und junge Männer sein?
Frau Bechtschat.
Das muss man ja sagen. Also um bei Ronaldo anzuschließen, ich freue mich über alle Männer, die Gefühle zeigen, die zum Beispiel auch weinen. Ich bin immer wieder auch nach meiner Buchveröffentlichung gefragt worden, sollen Männer Gefühle zeigen, dürfen Männer Gefühle zeigen, ist es stark oder schwach? Es ist natürlich immer stark, öffentlich Gefühle zu zeigen oder zu weinen. Vielleicht nicht immer und überall. Ja? Es soll sozusagen auch Momente geben, wo man vielleicht mal diskret mit seinem Gefühlshaushalt umgeht. Aber ich fand es eher schön und natürlich dürfen und sollen junge Menschen Vorbilder haben, und zwar männliche und weibliche. Und genau das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn Menschen auch widersprüchlich sind, auch offen widersprüchlich sind, wenn sie verantwortungsbewusst handeln, wenn sie die Konsequenzen ihres Tuns mit einbedenken, aber trotzdem mutig vorangehen. Ich glaube, es ist ein großes Problem, dass diese beiden Männlichkeiten, auf der einen Seite traditionelle, vermeintlich toxische Männlichkeit und auf der anderen Seite moderne, fürsorgliche, weiche Männlichkeit, ständig gegeneinander ausgespielt werden. Männer sind natürlich beides und sollen auch beides sein. Und dass solche, sage ich mal, Eigenschaften wie Wettbewerbshärte oder die Lust am Konflikt oder auch mal ins Risiko zu gehen, dass die in den letzten Jahren ziemlich pauschal als toxisch bezeichnet und abgewertet wurden, ist, glaube ich, ein großes Problem. Und kaum hat Putin sozusagen den Krieg begonnen, war ja auch auf einmal wieder alles anders. Und auf einmal war wieder der heldenhafte Mann gefragt. Die Wirklichkeit ist paradoxal. Und es geht immer darum, sozusagen empathisch und verantwortungsbewusst mit diesen Charaktereigenschaften umzugehen.
Wir kommen zum Schluss dieser Streitkultur. Und da wird jedem Gesprächspartner, jeder Gesprächspartnerin die Frage gestellt, ob er oder sie vom Gegenüber etwas gelernt hat. Ob sie aus den vergangenen 25 Minuten etwas Neues mitgenommen haben. Vielleicht zuerst an Sie, Frau Bechtschat.
Für mich diese Erkenntnis aus diesem Gespräch fast so ein bisschen so unter dem Schlagwort wir sind mehr gehe ich jetzt wirklich raus, weil ich denke, es ist dann tatsächlich so, dass diese Sorge, die wir uns machen um die Generation der jungen Männer heute, dass die eben nicht nur mich umtreibt, nicht nur Mütter von Söhnen umtreibt, sondern dass sie natürlich auch Männer wie Herrn Haberl umtreibt und dass wir uns da eigentlich sehr deckungsgleich irgendwie in der Analyse und auch zum Teil an den Lösungsansätzen bewegen. Und das gibt mir eigentlich sehr, sehr große Zuversicht. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr Zuversicht und vielleicht auch mehr Kampfgeist, gemeinsamen Kampfgeist aus diesem Gespräch mitgenommen.
Herr Haberl, was haben Sie mitgenommen?
Ja, mir geht's ähnlich. Wir waren uns ja sozusagen in Details, waren wir vielleicht anderer Meinung, aber ich glaube, wir beide wollen das große Ganze. Jetzt kann man sagen, das war nicht perfekt für ein Streitgespräch. Ich finde, es war gerade perfekt für ein Streitgespräch, weil ich die Erfahrung mache, dass bei solchen Sendungen oft die Ränder gegeneinander gehetzt werden und niemand sich bewegt. Und ich glaube, es braucht auf beiden Seiten, sowohl auf feministischer Seite als auch sozusagen vielleicht auf einer Seite, die ein bisschen mehr Verständnis hat für die Männer, ein differenziertes Denken, was die Seelenlage des Gegenübers eben mitbedenkt, damit sozusagen gemeinsam so eine ausbalancierte Gesellschaft entstehen kann. Und allein die Tatsache, dass Frau Bechtschaft am Anfang sogar von sich aus gesagt hat, sie kann nachvollziehen und hat es auch so erlebt, dass Männer sehr pauschal abgewertet und diffamiert wurden in den letzten Jahren. Das ist für mich eine total schöne Erfahrung, weil das viele Frauen nicht nachvollziehen können und vor allem im feministischen Lager sofort in eine Abwehrhaltung gehen. Und wenn man das einfach mal anerkennt, dann kann man natürlich sich gemeinsam auf den Weg machen, an einer besseren Gesellschaft zu arbeiten.
Dankeschön. Das war die Streitkultur. Heute mit dem Thema jung, männlich, rechtsextrem. Brauchen wir ein neues Männerbild? Und ich bedanke mich bei meinen beiden Diskussionspartnern, Sheila Bechtschat, Journalistin und Autorin aus Berlin, und Tobias Haberl, Journalist und Autor aus München. Mein Name ist Ute Reckers. Vielen Dank fürs Zuhören.